Ja, guten Abend, geschätztes Publikum, liebe Damen, liebe Herren, es freut mich sehr, Sie heute von dieser Seite aus begrüßen zu dürfen. Und wie immer gibt es, bevor wir unseren Gast und das Thema des heutigen Abends eröffnen, ein paar Einführungen zu dem Ablauf vom Kepler-Salon. Und zwar gibt es hinten heute zum Thema dem Buch, den Büchertisch vom Alex am Hauptplatz. Und der Ausschank wird wie immer bestückt vom Wirt am Graben. Heute bedient sie die Carina. Und der Ausschank wird heute bis 21.30 Uhr oder 22 Uhr sein. Also bitte verweilen Sie nachher noch und besprechen Sie, was Sie gehört haben, um auch mit einem angenehmen Gefühl weggehen zu können. Dann möchte ich noch auf das Gästebuch hinweisen. Dieses Gästebuch freut sich über jede Eintragung, seien es Anregungen, Kritik, wie Sie sich wohlfühlen bei uns, welche Themen Sie bewegen. Machen Sie eine kurze Notiz, es tut nichts weh und man freut sich, wenn man darin liest. Dann gibt es links und rechts neben dem Gästebuch das Programm von einigen Veranstaltungen, die in der Herbstsaison sind. Und an der letzten Seite haben Sie die Möglichkeit, Freund des Kepler-Salons zu werden. Und das tut nicht weh. Man fühlt sich besser. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. 25 Euro jährlich ist man dabei. Und man hat das gute, angenehme Gewissen, mit 25 Euro eine Wissensvermittlung zu unterstützen. Gut, an dieser Stelle möchte ich auch noch der Stadt Linz danken und dem Land Oberösterreich, das den Kepler-Salon seit 2009 mit unterstützt. Und wir raten dringend, kommen Sie zu unseren Veranstaltungen. Und wir freuen uns, dass so zahlreich und pünktlich die Leute heute hier sind. Ja, noch etwas zum Ablauf. Und zwar die erste halbe Stunde plus minus wird hier in einem offenen Gespräch, beziehungsweise Frau Korte wird uns auch vorlesen aus ihrem Buch. Und danach gehen wir in eine offene Diskussion. Das Handmikro wird gereicht. Bitte, wenn Sie eine Frage stellen oder ein Statement abgeben möchten, nehmen Sie sich Zeit, führen Sie das Mikro bitte nahe an den Mund und sprechen Sie gerade hinein, nicht darüber hinweg, damit die Aufzeichnung, bei der Aufzeichnung Ihre Frage auch gut verständlich ist. Ich glaube, wir freuen uns alle, heute Abend Frau Korte bei uns begrüßen zu dürfen. Danke, dass Sie gekommen sind. Sie sind gebürtige Wienerin, lebten jedoch zuerst in Slowenien und erlebten so auch Flucht und Vertreibung. Sie erlebten, dass ihr Vater verschleppt wurde und nie mehr zurückkehrte. Und die Familie fand ja dann nach etlichen Etappen in Salzburg dann die Ruhe, wo sie ihre Ausbildung hatten und dann auch einige Auslandsjahre. Und heirateten mit 24 Jahren dann und hatten mit Axel Korte drei Söhne, die sie großzogen. Und nach dem Tod ihres Mannes, da intensivierten sie ihr soziales Engagement. Und heute sind es vier Projekte. Und zwar die Winzergemeinschaft St. Stephan, das ist der Verein dahinter, soweit ich weiß. Also seit 2003 sind sie Obfrau des gegründeten Vereins. 2004 die Winzerast-Notschlafstelle für Obdachlose. 2008 wurde diese erweitert und das Winzerast-Korte-Haus für die ehemals obdachlosen Menschen. Und 2013 Winzerast mittendrin. Eine wunderbare Einrichtung, wo ehemals obdachlose Menschen mit Studierenden zusammenwohnen in einer Art Wohngemeinschaft. Und in dem Gebäude gibt es ja dann auch Werkstätten und ein Lokal. Aber ich bin mir sicher, da werden wir noch einiges erfahren auch dazu. Und sie erhielten einige Preise für ihre zahlreiche Auszeichnungen für ihr Engagement, unter anderem 2013 den Bruno-Kreisky-Preis für Verdienste um Menschenrechte. Wir haben vorhin besprochen, Sie werden uns ein wenig vorlesen aus Ihrem Buch, zuerst aus dem ersten Kapitel, und möchte Sie einfach noch einmal Ihnen herzlich danken, dass Sie heute hier sind.
Ich danke sehr für die Einladung. Ich habe gerade vorhin meiner Gastgeberin gesagt, dass mir das immer noch ein bisschen ungewohnt ist, vor so vielen Menschen zu sprechen. Ich habe früher ja immer wieder meinen Mann begleitet, wenn er sogar in Linz beim Brucknerfest hat er mal reden müssen, und ich habe gesagt, Gott sei Dank stehe ich nicht da vorne. Er hat noch dazu das Flugzeug nicht versäumt, aber das musste umdrehen, er kam aus Frankfurt. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, ich würde in den Boden versinken. Also inzwischen sitze ich hier vor Ihnen und freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Und es geht auf der einen Seite, wie Sie gesagt haben, um mein Buch. Und ich hätte sicher auch das Buch nicht geschrieben, hätte ich nicht jetzt die letzten eigentlich 14 Jahre, die Notschlafstelle haben wir 2004 eröffnet, aber ich habe 2001, 2002 schon begonnen, ganz konkret dieses Projekt auf die Beine stellen zu wollen. Es hat sich dann ein bisschen verändert, aber grundsätzlich habe ich 2002 begonnen. Und jetzt meinen Sie, ich kann gerne anfangen mit dem ersten Kapitel. Einfach um einen Eingang zu finden. Das Buch ist nicht dick, sind nur ein paar Stationen. Jacqueline Kornmüller, mit der zusammen ich dieses Buch gewagt habe, wenn der Verlag, der Brandstätter Verlag, sie nicht vorgeschlagen hätte, hätte ich, glaube ich, das Buch eh nie geschrieben, weil ich der Meinung war, Biografie schreiben ist schwierig und es gibt eh so viele, und wenn, dann kann das höchstens die eigene Familie interessieren. Und Zeit, vor allem mir hat wahnsinnig die Zeit gefehlt, weil ich bin wirklich, wirklich, wirklich ausgelastet mit den Winzirast-Einrichtungen, und dann habe ich ja auch Gott sei Dank Familie und Enkelkinder, und die sind mir ganz wichtig.
Jetzt hätte ich doch noch eine Frage, bevor Sie beginnen zu lesen. Und zwar, wie kommt es dann tatsächlich dazu, dass Sie dieses Projekt, das Buch zu schreiben, beginnen? Wenn man bedenkt, dass Sie so viele Projekte betreuen, leiten und auch schauen, dass es immer wieder zu Geldfluss und dass man im Gespräch bleibt. Und dann, ich habe jetzt gehört, der Verlag kam auf Sie zu, oder wie?
Ja, ich habe nach dem Tod meines Mannes kurz einmal gedacht, ich muss das aufschreiben, was in diesen 30 Jahren, die wir miteinander verbracht haben, was die eigentlich mit mir gemacht haben, weil ich gemerkt habe, dass so eine unglaublich intensive Partnerschaft mit allen Herausforderungen und Höhen und Tiefpunkten mit den Menschen was machen. Und mir war das sehr bewusst, und ich habe es dann verworfen, habe gesagt, nein, das kann ich nicht, und dafür braucht man ein schriftstellerisches Talent. Jedenfalls habe ich es gelassen, und dann kam eigentlich zu meiner Überraschung der Brandstätter Verlag, die Elisabeth Stein, die heute mich hierher begleitet hat, auf mich zu und hat gemeint, sie würden sich ein Buch von mir wünschen, und ich habe mich dann schon noch ziemlich nachhaltig gewehrt, und sie hat mich locker gelassen, und dann hat sie gemeint, wenn jemand mir Fragen stellt, dann fällt es leichter, und das habe ich sofort auch so empfunden. Ja, wenn jemand Fragen stellt, dann gibt es ja konkret etwas. Und dann hat es immer noch eine Weile gedauert, und die Jacqueline Kornmüller, die dann eben das Buch mit mir gemacht hat, die kannte ich zwar nicht sehr gut, aber ich kannte sie, ist eine wunderbare, sehr kreative, sehr empfindsame, sehr differenzierte, kreative Regisseurin, hat wunderbare Projekte in Wien realisiert. Und dass die ausgerechnet ein Buch mit mir machen will, das hat mich überrascht. Aber wir haben beide sofort gesagt, ja, das können wir machen. Und das war's dann. Mhm. Dann haben wir uns zurückgezogen, sind schon einmal eine Woche nach Südfrankreich gefahren, in der totalen Einsamkeit und haben eine schöne Zeit miteinander gehabt.
Also in 2 Wochen haben Sie das aufgezeichnet, was dann das Buch...
Nicht ganz alles. Wir haben uns dann schon auch in Wien noch ein paar Mal getroffen. Ja.
Haben Sie dann immer wieder zwischendrin abgedatet? Also was ist fertig, was wird nur verändert? Oder ging das dann...
Wir haben ständig abgedatet, aber wir haben einfach kontinuierlich daran gearbeitet. Mhm. Sie hat mich gefragt, ich habe erzählt. Ja. Und dann hat sie da Teile davon verschriftlicht. Und das habe ich dann nochmal bearbeitet. Mhm. Und dann beide. Also halt wie sowas. Bei jedem anders, aber bei uns war es halt so. Mhm. Ich beginne also damit. Da ist immer wieder das Gefühl von Paradies, von Glück mit Geschwistern, den Eltern und von Geborgenheit. Ich bin als drittes Kind meiner Eltern auf die Welt gekommen und war das erste Mädchen. Meine Mutter erzählte mir, dass mein Vater fassungslos war über dieses Mädchen. So zart, so zerbrechlich. Auf einem Foto sitze ich auf seinem Schoß. Wir sind eine selbstverständliche Einheit. Dieses Bild hat sich mir tief eingeprägt. Es zeigt mir das Ideal eines Vaters mit seinem Kind. Absolute Geborgenheit in absoluter Freiheit. Wir haben in der Untersteiermark in Slowenien gelebt, das nach dem Ersten Weltkrieg zu Jugoslawien gehörte. Ich habe ein bisschen Slowenisch gesprochen. Ich weiß noch, dass Kruh Brot heißt und bitte Prosim. Ich erinnere mich an ein Schwimmbad im Wald auf einer Lichtung. Alles war aus Holz. Wir Kinder sind mit Anlauf hineingesprungen und mein Vater steht im Wasser und hält die Arme auf. Da ist nicht eine Spur von Angst. Ich laufe und springe in seine Arme. Ein friedliches Dasein, obwohl der Zweite Weltkrieg tobte. Im Frühjahr 1945 wurde mein Vater nachts mit einem Lastauto abgeholt. Meine Mutter und meine beiden älteren Brüder wurden 2 Tage später geholt. Zufällig fanden sie sich alle in der gleichen Zelle wieder. Sie wurden in ein Lager gebracht. Kurz vor Kriegsende sollten alle Frauen in ein anderes Lager umgesiedelt werden. Meine Mutter war hochschwanger. Ein Soldat wies sie an, so schnell wie möglich zu verschwinden. An diesem Tag hat sie den Vater zum letzten Mal gesehen. Unser Zuhause wurde von Brandbomben zerstört. Wir flüchteten zu Verwandten in der Steiermark. Es begann die Zeit der großen Not. Immer haben wir darauf gewartet, dass mein Vater wiederkommt. Meine Mutter wäre verrückt geworden oder einfach gestorben, wäre sie nicht überzeugt gewesen, dass er gefunden wird. Weihnachten kann nicht vorbeigehen, ohne dass er kommt. Die Geburtstage können nicht vorbeigehen, ohne dass er kommt. Ich hatte eine innige Verbindung zu meiner Mutter. Ich spürte ihre Not, ihre Verlassenheit und ihre Angst, dass der Vater nicht wiederkommt. Ich konnte nicht helfen. Ich erinnere mich an die täglichen Abendgebete. Wir 5 Kinder knieten vor einem kleinen Altar. Die Knie taten weh. Wir setzten uns auf die Hinterbeine. So hockten wir da. Unsere Mutter hat alle Lieder und Gebete abgewandelt in ein Flehen um die Wiederkehr des Vaters, dass er kommt, dass er beschützt ist, dass er nicht Not leidet, dass er weiß, die Familie ist beieinander. Ich war mir sicher, die Gebete werden ihn zurückbringen. Es heißt doch, um was ihr mich bitten werdet, das wird euch gegeben werden. Da mache ich mal halt. Mhm.
also als ich das Buch zu lesen begann, war es so, dass ich irrsinnig schnell drinnen war, weil so viele Bedürfnisse und Hoffnung, die Beschreibung, wie sie in die Arme ihres Vaters hüpfen und die Hoffnung, dass er wiederkommt und all das war das so stark, man kann sich dann fast nicht entziehen, dieses Buch wegzulegen und wird hineingeführt in eine Würde, der man immer auf der Spur ist bei diesem Buch. Deswegen habe ich vorhin auch nachgefragt, weil es doch ihr zu zweit dieses Buch verfasst habt. Und es ist so kompakt und so sensibel und so fein formuliert, dass es immer wieder nahe geht.
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe jetzt gerade nachgedacht, wie Sie gesprochen haben, weil das finde ich schön, dass Sie das sagen. Es ist einfach das, was ich erlebt habe. Mhm. Ich habe in dieser unglaublichen Not, unbeschreiblichen Not, in der vor allem meine Mutter war, weil sie sich wirklich ein Leben ohne diesen Vater nicht vorstellen konnte. Mhm. Und alles war verloren, alles war kaputt. Aber das haben ja viele Menschen erlebt. Was wir nur, oder was ich so stark in Erinnerung habe, war dieser Zusammenhalt, mhm. dieses Zusammengehören. Und solange wir beieinander sind, ich wäre oft gefragt, ob das der Grund ist, warum ich mit heimatlosen Menschen zu tun habe oder dass es mich dorthin geführt hat. Das traue ich mir so nicht zu sagen, weil ich habe mich in dem Sinn nicht äußerlich heimatlos gefühlt, mhm. solange ich mit der Familie war. Außerdem als Kind, ich war 5 Jahre alt, habe ich gedacht, wir werden schon wieder nach Hause kommen. Ich habe gar nichts gedacht. Mhm. Ich habe gehofft, dass ich meine Mutter nicht weinen höre. Ich weiß nicht, ob ich das im Buch schreibe, aber ich habe sie ja oft in der Nacht weinen gehört und ich konnte die Trauer auch über den Vater, den Vermissten, nicht wirklich hochkommen lassen, weil ich diese Not der Mutter, die so stark war. Mhm. Und ein Kind will ja die Mutter
schützen oder
froh haben. Oder, ja. Also, so habe ich das erzählt, nehme ich an. Mhm.
Dieser Zusammenhalt, war das etwas, wo Sie rein die Familie, also die Geschwister und die Mutter, einfach auf der Flucht unterwegs, haben Sie da bildliche Erinnerungen von dem Aufbruch mitten in der Nacht, irgendwo im Zug warten, umsteigen, ankommen, Gerüche?
Ich habe eine Erinnerung, wie meine Mutter dann mit meinen beiden älteren Brüdern nochmal nach Slowenien hinuntergefahren ist, weil sie gedacht hat, sie muss meinen Vater finden. Und ich bin mit meinem kleineren Bruder, meine kleinste Schwester war noch nicht auf der Welt, da war meine Mutter eben hochschwanger. Aber wie unsere Begleiterin, eben die Nuna, von der ich da drinnen auch schreibe, eine Slowenin, die einfach diese ganzen Jahre mit uns verbracht hat, wie die in den Raum reingekommen ist und ich bin am Topf gesessen und sie hat nur gerufen, der Krieg ist aus, der Krieg ist aus, der Krieg ist aus. Und das habe ich halt als Kind wahrgenommen. Ah, toll, jetzt ist was Gutes. Also auch das hat ja sozusagen Hoffnung gemacht. Und dann erinnere ich mich, dass wir bei Nacht in einem Lastauto tatsächlich gefahren sind. Das war dann von Aurach bei Kitzbühel nach Feldkirch. Und da sind wir in der Nacht gefahren. Und ich weiß, dass mich über viele, viele Jahre immer wieder der gleiche Traum eingeholt hat, dass wir in einem Lastauto sitzen mit Anhänger. Meine Mutter ist vorne. Russen kommen, das waren ja die Bösen. Und sie setzen, meine Mutter muss im vorderen Teil des Lastautos und wir 5 Kinder im Anhänger. Und immer nur die Panik, die Panik, die Panik. Ich muss zu meiner Mutter, wir müssen unsere Mutter haben. Und irgendwo bleibt der Lastwagen stehen und der Anhänger wird abgehängt. Und dann bin ich Gott sei Dank aufgewacht. Aber das ist so eine ganz intensive Erinnerung auch, die halt sagt, wie das die vordringlichste Sorge war. Das hat mich beschäftigt, aber dazwischen war vieles andere. Ja.
Die Station dann in Salzburg, also Sie waren ja dann nur in Tirol und Vorarlberg und
soweit ich mich erinnere. In Vorarlberg bin ich in die Schule gegangen, dann war ich in einem Benediktinerkloster in Deutschland, in Sigmaringen und dann sind wir nach Salzburg übersiedelt und dort habe ich maturiert.
Und war das, was Sie erlebt haben in den frühen Kindesjahren, da schon auch prägend für das, wie Sie sich vorbereiten auf Reisen? Sind Sie gerne aufgebrochen oder war das etwas, das kaum ins Gewicht fällt, weil es passiert? Oder
Sie meinen Reisen oder Reisen, wechseln,
Sie waren ja im Internat.
Ja, ich bin mit 7 zum ersten Mal nach England geschickt worden mit so einem Kindertransport. Ja, und dann mit 8 oder 9 Jahren nach Frankreich irgendwo hin. Das war meine Mutter, ja, die wollte das für Sprachen lernen und ja, irgendwie hatte sie Kontakte. Also ich habe immer Freiheit erlebt, immer ganz starke Bindung an zu Hause, aber
unterwegs sein, also zu Hause stark.
Ja, und auch nie eine übergroße Sorge meiner Mutter, das habe ich sehr geschätzt. Und trotzdem war sie total interessiert. Ich weiß, einmal habe ich so viel Heimweh gehabt, da hat sie mich dann frühzeitig nach Hause geholt. Werde ich ihr nie vergessen.
Ja, Sie haben maturiert und bis zu Ihrer Eheschließung mit Axel Corti, da waren Sie 24. In dieser Zwischenzeit waren Sie auch viel unterwegs im Ausland und haben mitgearbeitet bei unterschiedlichen Institutionen und Verbindungen.
Ich habe ein Jahr in England verbracht, habe mehr wie ein Jahr in Frankreich verbracht. Dort habe ich dann schon gearbeitet in einer internationalen Organisation, aber da kannte ich schon meinen Mann und da haben wir uns auch immer wieder gesehen. Er war sehr schnell, er war in seiner Entscheidung, hatte mir nicht viel Zeit gelassen. Ich habe mich dann noch eine Weile überlegt, ob das gut gehen kann.
Ja, Sie haben ja noch einen Teil aus dem Buch.
Ja, ich traue mir nicht so viel zu lesen. Die halbe Stunde ist ja schon fast um. Ich überlege jetzt kurz. Nein, ich lasse einfach mittendrin eine Passage, die vielleicht auch deutlich macht, was wir ja alle auf unterschiedliche Weise in den langen Jahren von Ehe und Familie erleben. Einmal war ich mit Axel in Prag. Auf dem Rückweg fuhren wir nach Lidice, ein von den Nationalsozialisten ausradierter Ort. Dieser Besuch an der Gedenkstätte traf mich im Innersten. Ich konnte auf dem Rückweg im Auto nicht aufhören zu weinen. Alle Männer des Dorfes wurden damals erschossen. Die Frauen wurden in Lastwagen getrieben und dort vergast. Und die Kinder, die ein sogenanntes arisches Aussehen hatten, wurden von ihren Müttern gewaltsam getrennt und nach Deutschland gebracht. Der Schmerz der Mütter und der Kinder, der Männer, die aus dem Schlaf gerissen und zum Erschießungsplatz getrieben wurden, dieses unvorstellbare Leid, das der Mensch dem Menschen zufügt, das war mir mit einem Mal ganz gegenwärtig. Ich fühlte das Leid, das auch wir, bewusst, unbewusst, einander zufügen. Damals begann ich mich von Axels oft quälenden Auseinandersetzungen mit den Söhnen zu distanzieren. So ungewöhnlich menschlich Axels Stimme war, so einfühlsam er Dinge formulieren konnte, so präzise sein Gespür für Recht und Unrecht war, Er musste sich seine Unfähigkeit, eine gedeihliche Beziehung zu seinen Söhnen leben zu können, eingestehen. Ich glaube, er wusste es. Es kamen Jahre, in denen ich sehr gelitten habe. Heute weiß ich nicht, wie ich das durchhalten konnte. Wir haben beide an unsere Verbindung geglaubt. Ich meinte, ich könne ihm beweisen, dass wir uns nicht geirrt hatten. Ohnmacht, meine absolute Ohnmacht, habe ich dabei schmerzlich erfahren. Aus dieser inneren Umklammerung konnte ich mich erst befreien, als ich einen Mann aus Indien kennenlernte. Er war Philosoph und Autor, hielt Vorlesungen in Oxford und Cambridge. Durch ihn kam ich zum ersten Mal mit der indischen Kultur und der Spiritualität des Subkontinents in Kontakt. Er schien meine verwundete Seele zu verstehen. Das war Balsam für mich. Für Axel war es der totale Schock. Er reagierte mit Verzweiflung, mit Hass. Er wollte mich und er wollte den Mann zerstören. In diesen Wochen wurde mir klar, wie wenig Eifersucht mit Liebe zu tun hat. Da ist die Bedrohung durch den Verlust des Menschen, der einem gehört, der einem doch gehört. Axel und ich sind dann gemeinsam nach Kreta gefahren. Es war die Hölle, bis ich die Verbindung zu meinem indischen Freund aufgab. Aber ein Bann war gebrochen. Es war für mein Überleben unerlässlich. Irgendwann in diesen Jahren war Axel zu einem Festival nach New Delhi eingeladen. Wir hatten immer vor, einmal gemeinsam nach Indien zu reisen. Er fuhr allein. Dort traf er eine Frau, eine französische Schauspielerin. Als er zurückkam, wusste ich es sofort. Es hat fast 2 Jahre gedauert. Es war eine ungewöhnlich intensive Beziehung. Er war oft in Paris. Nun hatte ich das Gefühl, ich bin gescheitert. Alles, woran ich glaubte, ist gescheitert. Einige Zeit, es waren vielleicht Wochen, aber ganz intensiv vielleicht nur 2-3 Tage, dachte ich, ich kann nicht weiterleben. Es hat alles keinen Sinn. Alles, worauf ich gebaut hatte, zerfällt. Was in meinem Leben Bedeutung hatte, ist zerstört. Liebe, Familie, Zugehörigkeit. Irgendwann, mitten in der Ausweglosigkeit, am tiefsten Punkt meiner Verzweiflung, fühlte ich, ich lebe, ich will leben, trotzdem leben. Jetzt wollte ich es wissen, wer bin ich wirklich? Jenseits von Erziehung, Religion, Gesellschaft, Familie. Ich begann zu ahnen, wie sehr wir beide in Verhaltensmustern gefangen waren. Es wurde mir klar, dass Axel in anderen Begegnungen ein anderer war. So wie auch in mir etwas im Verborgenen lebte, das entdeckt, zum Leben erweckt und genährt werden wollte. Ich begab mich auf die lange, mühselige Reise der Selbstwerdung. Es folgten Jahre des Rückzugs, begleitet von unterschiedlichen, sehr intensiven Übungen der Selbsterfahrung. Alles war neu für mich, oft merkwürdig fremd. Und doch, ich war unbeirrt entschlossen, mir auf die Spur zu kommen. Wer fühlt, wer denkt, wer handelt? Mach mal Stopp.
Also es ist mit einer der Stellen im Buch, wo ich Ihnen so dankbar war, dass Sie das so formulieren. Und das Worte sind, die ich in mir auch kenne und ich bin mir sicher, viele von uns kennen, ohne dass wir sie so bewusst aufsteigen lassen können oder mehr oder weniger. Und das dann so zu lesen und auch zu bedenken, wer sie sind, woher sie kommen und was sie bewirken, das ist für mich ein großes Geschenk und auch eine Motivation, gerade schwierige Phasen im Leben auch zu beachten, zu bedenken und zu versorgen, um weiterzumachen. Und auch Sie haben ja weitergemacht und Sie haben ja eine Ausbildung auch in der Meditative, ich weiß jetzt den genauen Ausdruck nicht, Initiative Meditation, oder?
Naja.
Danke.
Man muss auf dem Grund gewesen sein. Das habe ich schon relativ früh, vielleicht nicht ganz bewusst, aber ich glaube schon, dass ich früh, also schon in der Pubertät, eine Sehnsucht hatte, wann und wie begegne ich dem wirklichen Leben? Mhm. Wann fängt das wirkliche Leben an? Wann bin ich von Grund auf gefordert? Wann spüre ich, dass ich lebendig bin, dass ich lebe, dass es einen Unterschied macht, dass ich lebe? Ich habe irgendwie bin ich so mit meinen zwei älteren Brüdern und Schule und alles ist relativ, locker gegangen. Und dann gab es natürlich auch Bekanntschaften, Begegnungen, Freundschaften, Lieben würde ich nicht sagen, aber ja, Männer, die aufgetreten sind, aber ich hatte nie das Gefühl, das ist es jetzt. Mhm. Und ja, und dann ist mein Mann aufgetreten und das war schon sehr heftig. Also das war schon deutlich, dass wir was miteinander zu tun haben. Vor allem, was ich bei ihm erlebt habe, was ich bei keinem früheren Begegnung erlebt habe, dass er etwas in mir sieht, was ich selber nicht bewusst gewusst habe. Aber das ist ja eine ganz starke Empfindung, wenn man das Gefühl hat, jemand erkennt dich ganz tief. Ja, und dann waren, ja, der war kein einfacher Mensch, er war kompromisslos und leidenschaftlich, ein großer Liebender, sag ich. Was er getan hat, hat er geliebt. Und so wie er mich nicht ausgelassen hat, so war er halt auch mit seiner Arbeit. Und er war ein Perfektionist. Und das ist schon sehr schwierig zu leben. Mhm. Aber ich wollte es wissen. Und das, was Sie angesprochen haben, das ist dann, das kann ich jetzt nicht sehr lange erzählen, aber es war die Begegnung mit der Zen-Tradition. Und Tradition der Meditation in der Zen-Praxis. Und das war schon ganz wesentlich, weil da bin ich der Stille begegnet und ich wurde nicht mit einem System konfrontiert, sozusagen, das mir wieder übergestülpt wurde. Ich wollte nicht irgendetwas glauben, irgendwelche neuen Grundsätze oder Erfahrungen von anderen Menschen, sondern da wurden wir hingeführt, die Stille zu erleben und tiefer in sich selbst die Fragen aufkommen zu lassen und zu erleben, in welchem Ausmaß wir projizieren und über Vorstellungen leben und wie sehr Erziehung das erlebt und aber ohne, dass es mir mir oktroyiert wurde. Und das war ein langer Weg und Aufarbeitung der ganzen Lebensgeschichte. Und ja, mich hat dann wirklich, so wie ich das jetzt ja gerade gelesen habe, wer denkt, wer fühlt, wer ist das? Und das ist schon auch Knochenarbeit, ja, also da geht man kontinuierlich und hört auf, sich an den Gerüsten festzuhalten. Die unser Leben ja sehr oft ausmachen, um dem Schmerz zu entgehen. Und ich habe irgendwann gewusst, es geht darum, den Schmerz zu konfrontieren. Was ist es eigentlich? Und es gibt auch die Erfahrung in uns, die jenseits davon ist. Und ich hatte einfach das Glück, über die initiatische Therapie von Karl-Fried Graf Dürkheim, der über Japan mit Zen in Verbindung gekommen ist und der dann einfach gesagt hat, das Christentum hat ja auch die Tradition der Mystik und das geht nur über Meditation, also sich jenseits der Gedankenmuster hinzubewegen.
Ist das ein Punkt in Ihrem Buch, wo der Titel greift, wo man muss auf dem Grund gewesen sein in dieser Zen-Meditation? Weil es gab in meiner Wahrnehmung beim Lesen des Buches 3-4 Stellen, wo ich dachte, da kommt man auf einen Grund, da spürt man, oder wenn ich mir das vergegenwärtige, da ist dann nicht mehr viel möglich, außer bei sich selbst einmal nachzuhorchen, nachzuspüren.
So ist es wohl, ja. Es wurde uns nicht gesagt, wir müssen auf dem Grund gewesen sein. Das wurde uns alles nicht vorgesagt. Ja, es geht immer nur um die Erfahrung und die eigene Erfahrung ernst zu nehmen. Mhm. Dafür bin ich sehr dankbar, dass es eben nicht irgendwelche fremden Dinge sind, die uns eingepflanzt wurden. Und ich habe, um auf diesen Satz zurückzukommen, der eben von Rilke ist, der wurde uns, ich glaube, es war irgendwann Anfang Dezember von dem Jahr, wo mein Mann gestorben ist, im Jahr 93, er ist Ende Dezember gestorben, und da bin ich diesem Gedicht von Rilke begegnet, und es waren nicht viele Tage vor seinem Tod, da habe ich ihm davon erzählt, und irgendwann ist mir das plötzlich eingefallen, habe ihm das vorgelesen, weil ich das so massiv konzentriert die Essenz empfunden habe. Und dann hat er gesagt, aha, wo hast du das her? Und dann hat er es am nächsten Tag, hat er den Schalldämpfer aufgenommen, hat ihn in der Nacht geschrieben und hat das untergebracht. Und dann habe ich es gehört. Mhm. Und es war zufällig der letzte Schalldämpfer. Mhm. Es war der allerletzte Schalldämpfer und der allerletzte Satz. Und wie die Jacqueline Kornmüller, die ihn nicht kannte, die hat irgendwann diesen letzten Schalldämpfer dann gehört, von der Aufnahme her, und hat gesagt, so muss das Buch heißen. Mhm.
Dieser Satz, ist der auch Motor für Sie in der gegenwärtigen Arbeit? Mit der Arbeit?
Ich glaube, es ist die Voraussetzung. Mhm. Er ist die Voraussetzung, also so sehe ich es, wenn ich es ist alles ein langer Prozess gewesen. Ich habe das nie geahnt, dass ich mich mit Obdachlosen... Ich will jetzt nicht mehr reden, ich lese Ihnen vor. Die Qualität unserer Arbeit, die Qualität der Winzerast-Einrichtungen überhaupt, hängt wesentlich davon ab, ob ein Geist der Verbundenheit geteilt und spürbar wird. Wenn wir eine gerechtere Welt wollen, müssen wir zuerst lernen, anders miteinander umzugehen. Wenn wir bessere Beziehungen hätten, wäre unsere Welt besser. Es liegt an jedem Einzelnen von uns, wie es weitergeht. Gute Beziehungen sind ein gesellschaftlicher Wert. Ich wollte einen Ort der Übung, eines wachen und achtsamen Umgangs untereinander schaffen. Was macht uns zu Menschen? Wie unbewusst leben wir unsere Beziehungen mit Urteil, Vorurteil, Erwartungen? Und wie schnell resultieren daraus Konflikt, Trennung, Zerstörung und schließlich Krieg? In unserem Engagement in der Winzerast machen wir keinen Unterschied, ob es sich um Gäste oder die Kollegin handelt. Das ist eine permanente Herausforderung. Manchmal fällt es sogar leichter, in der kurzen Begegnung mit einem Obdachlosen respektvoll zu bleiben, während wir bei Kollegen fast unbemerkt in unsere Gewohnheitsmuster von Konkurrenz, Leistung und Rechthaberei fallen. Es fordert Geduld und vor allem die Freude, sich wachrütteln zu lassen, auch in unserer ganz persönlichen Lebensweise. Die Winzerast ist eine unerbittliche Lehrmeisterin. Sie führt uns in Situationen, in denen wir gar nicht anders können, als zu lernen. Wir machen uns vertraut mit Krankheit, Krieg, Armut, Einsamkeit, Tod. Wir wissen keinen Rat, keinen Ausweg. Wir fliehen nicht, wir hören zu, wir sind einfach da. Und oft erleben wir, wie schnell wir auch unbewusst Trennung herstellen durch das Gefühl der Überlegenheit oder Mitleid. Ein Obdachloser in Paris erzählte mir einmal, wie sehr gerade Mitleid ihm ein Stück der Würde raubt. Er vermied alle Notschlafstellen, weil er sich erst dort als Obdachloser fühlte. Wir konnten gleich mit ausreichend ehrenamtlichen Menschen beginnen. Viele waren bereit, ihre Zeit, Energie, Kreativität und Lebenskompetenz einzubringen. Andere haben uns finanziell oder durch Sachspenden unterstützt. Jedes Angebot empfinde ich bis heute als Geschenk. Ich führe mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen immer zuerst ein längeres Gespräch, um unsere Arbeit, unser Konzept zu erläutern. Es gibt bei uns keinen Lehrgang, keine längere Einführung in die Arbeit. Das Motto ist Learning by Doing und Kommunikation. Viele Gespräche, viel Austausch. Teil meiner ursprünglichen Initiative war ganz klar, unser Projekt nur mit ehrenamtlichen Mitarbeitern zu verwirklichen. Ich wusste, dass ich keine öffentlichen Gelder erwarten konnte. Ich vertraute darauf, dass wir uns als Gruppe von Menschen aus unterschiedlichen Generationen und Milieus, aus ganz unterschiedlichen beruflichen, biografischen Hintergründen gemeinsam in diesem Engagement finden. Diese Diversität fand ich sehr spannend. Ich habe nie daran gezweifelt, dass genügend Menschen bereit sein würden, ihr Potenzial zur Verfügung zu stellen. Und doch, immer wieder gab es völlig unerwartete Überraschungen. Eine Schreibwerkstatt mit unseren obdachlosen Gästen war ein geheimer Wunsch, den ich lange hegte. Diffus. Ich konnte mir nicht wirklich etwas darunter vorstellen. Aber ich wusste, dass dies eine Möglichkeit bieten könnte, um diesen Menschen ihre Sprache zu geben. Ihren ganz eigenen Ausdruck. Ein regelmäßig wiederkehrender Nachmittag, in dem erzählt, zugehört, gelacht, innegehalten und schließlich das Erlebte formuliert wird. Renate Welsch ist seit 2006 Zentrum und Herzstück der Schreibwerkstatt. Und wenn sie gefragt wird, warum ausgerechnet Schreiben mit Menschen, die wahrlich andere existenzielle Sorgen haben, antwortet sie, ja, ausgerechnet Schreiben. Ein Riesengeschenk für die Winzi-Rast. Mhm. Ich lese jetzt einfach noch das Letzte, dann hören wir auf. Oft werde ich gefragt, ob wir weitere Projekte planen oder was wohl am meisten Not tut in unserer Stadt, in unserem Land. Ich sehe mich nicht als Expertin. Der ursprüngliche Impuls war, mit etwas zu beginnen, das eine kleine Veränderung bewirken kann. Irgendwo, irgendwas. Vor allem, um dem Gefühl der Ohnmacht zu entkommen. Dort ansetzen, wo Leid und Schmerz entstehen, wo Verletzungen zugefügt werden. Bei mir selbst beginnen. Das war von Anfang an die Aufgabe für die Notschlafstelle, einen Ort der Übung zu schaffen für eine veränderte Qualität der Begegnungskultur. Natürlich würde es noch viele Notschlafstellen brauchen. Immer mehr Menschen kommen zu uns in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Viele, die allermeisten, haben wenig bis gar keine Chance, ein Bleiberecht zu erhalten. Sie bleiben trotzdem. Sie können wir unterstützen bei den ganz alltäglichen Dingen, bei Behördengängen, bei der Wohnungsfindung. Manche scheitern an der Unkenntnis unserer Vorschriften, auch an der Sprache oder an der abweisenden, oft auch verächtlichen, lieblosen, feindlichen Einstellung des Gegenübers. Wer in unserer Stadt will einem Schwarzen eine Wohnung vermieten? Hier eine Begleitung anzubieten, kann Wunder wirken. Es braucht engagierte Menschen, die Zeit und Zuwendung zur Verfügung stellen, die Ausdauer beweisen. Wenn man auf einen Beamten oder eine Beamtin stößt, die ungeduldig und ablehnend reagieren. Es gibt so viele Möglichkeiten der Unterstützung, auch nur für einen Menschen da zu sein, ohne Urteil und ohne Erwartung, macht den Unterschied. Es geht um die Entscheidung, nicht untätig bleiben zu wollen. Daraus kann Empathie entstehen, für mich die unentbehrliche Basis für eine erneuerte Gesellschaft. Ich begegne so viel Angst, vieles droht zu zerbrechen, was sicher schien. Unser Wertesystem, das durch Jahrhunderte Gültigkeit hatte, löst sich auf und sieht sich zusätzlich bedroht durch die vermeintliche Islamisierung. Ratlosigkeit und Angst auf allen Ebenen. Und immer wieder die Hoffnung, man könne die Verantwortung auf die Politik und öffentliche Institutionen übertragen. So werden wir zu einer Gesellschaft von Zuschauern und Jammerern und merken nicht, wie dabei unsere Würde beschädigt und die Angst größer wird. Wovor habe ich Angst? Welche Werte sind für mich von Bedeutung? Lebe ich diese Werte? Was ist meine Wahrheit? Wie kann ich sie mit meinem Leben zum Ausdruck bringen? Woran glaube ich? Diesen Fragen muss ich mich stellen. Unausweichlich werde ich dabei konfrontiert mit den übernommenen Normen und Gesetzen. Wie sehr verstellen sie den Zugang zu meiner Wirklichkeit, zu meiner inneren Welt, zu der, die ich eigentlich bin. Das ist die Sehnsucht, die mich antreibt. Die Erfahrung der Stille war und ist für mich entscheidend. In der Stille erlebe ich die tiefe Verbundenheit mit allem, was Leben ist. Erstmal geht es darum, die Stille in mir selber herzustellen. Dadurch wird viel möglich. Es öffnet Räume, Räume der Leere und Räume der inneren Freiheit. Freiheit war immer ein Thema in meinem Leben. Mich hat beeindruckt, dass Solzhenitsyn gesagt haben soll, er habe die Augenblicke der größten Freiheit in Sibirien in Einzelhaft erlebt. Nicht zu wählen. Das, was ist, das ist genug. Schluss.
Danke. Ja, an dieser Stelle eröffnen wir quasi ins Publikum. Sie sind eingeladen, Fragen zu stellen. Gibt es schon Fragen? Darf ich Ihnen das Mikro bitte nahe ran? Und
Frau Korte, mein Name ist Prettl. Und ich bin auch in Wien geboren und nicht ganz auf dem Umweg über Graz nach Linz gekommen. Da bin ich schon vorher noch einmal nach Wien zurückgekehrt und habe nach der Matura Vermessungswesen studiert. Ich möchte Sie fragen, sind die Winzirast-Einrichtungen österreichweit von Ihnen begründet worden oder ist die das Winzirasthaus in Graz vom Herrn Wolfgang Puchner unabhängig von Ihnen gegründet worden? Arbeiten Sie zusammen, vielleicht auf dem Gebiet der Arbeitsvermittlung?
Danke.
Nein, das ist ganz wichtig. Der Pfarrer Pucher hat schon Anfang der 90er Jahre begonnen, das Winzidorf, das heißt nicht Winzirast, sondern Winzidorf Graz, hat er aus alten abgestellten Baucontainern einfach der Not gehorchend aufgestellt. Und davon hat er gesprochen und sowas Ähnliches wollte er in Wien auf die Beine stellen. Und es gibt viele Winzi-Werke vom Pfarrer Bucher in Graz, in der ganzen Steiermark, aber ich glaube auch in Linz und in Salzburg, ein Winzibus. Das ist alles der Pfarrer Bucher. Ich habe ihn in Wien gehört und wollte damals so ein Winzidorf in Wien gründen. Und das ist gescheitert. Wir haben zwar ein Grundstück, wurde mir angeboten von einer Pfarre in Aspern. Das ist wirklich nur eine kleine Nebenbemerkung. Es wäre ein schönes Grundstück von 3.500 Quadratmetern gewesen. Und da waren die Nachbarn, die sich ihre Eigenheime im Umkreis gebaut hatten. 1200 haben Unterschriften gesammelt, dass sie alle aus der Kirche austreten, wenn diese Pfarre uns dieses Grundstück gibt. Und da habe ich dann natürlich gesagt, das macht keinen Sinn gegen so viel Widerstand. Und es wurde dann nie das Winzidorf. Ich glaube, jetzt hat der Pfarrer Bucher tatsächlich eine Baugenehmigung bekommen. Es wird in Hitzing ein kleines Winzidorf gebaut. Wir haben die ersten Monate, habe ich halt, er hat immer gesagt, machen Sie. Und dann haben wir uns eigenständig zu entwickeln begonnen. Es hat einfach die Winzirast in Wien so viel Resonanz bekommen und Spenden, dass die Winzirast gibt es nur in Wien und es gibt die Winzirast Notschlafstelle und das Winzirast Kortehaus und die Winzirast WG und die Winzirast mittendrin und jetzt für die Flüchtlinge Winzirast Home. Mhm. Und die anderen Winzi-Werke sind die vom Pfarrer Bucher auch nach wie vor hauptbetreut. Also er hat viele Leute, die ihn da unterstützen. Aber wir als Winzirast sind ganz eigenständig seit vielen Jahren.
Okay. Gibt es Fragen?
Ich verstehe eigentlich nicht genau, warum Sie sich da ebenfalls Winzi nennen, weil normalerweise verifiziert man Winzi immer mit dem Pfarrer Buchner oder Bucher. Und darüber hinaus arbeiten Sie dann zusammen mit den verschiedenen Organisationen, so wie die Ute Bock und dergleichen.
Naja, ich habe ja begonnen und der Impuls war der Pfarrer Bucher. Und ich war auch sehr dankbar dafür. Das war einfach der Funke, der rübergeflogen ist und der in mir auch diese Ohnmacht aufgelöst hat und die Kraft in Fluss gebracht hat. Und wir haben es damals Winzirast genannt und wir sind halt dann gewachsen und irgendwann haben wir uns schon überlegt, ob wir uns anders nennen sollen, aber ich habe keinen wirklichen Anlass gesehen und es haben viele Leute gesagt, ihr seid als Winzirast schon bekannt genug und ich will jetzt auch nicht viel mehr dazu sagen. Die Ute Bock macht ihre Sachen und die hat auch lang vor uns begonnen und die macht es auch anders. Ich meine, jeder macht so ein bisschen sowas, hat einen anderen Hintergrund, hat einen anderen Prozess, der dahin geführt hat. Aber wir sind mit allen im Kontakt. Ja, ich rufe überall an und die Mitarbeiter auch, wenn wir keinen Platz mehr in der Notschlafstelle haben. Aber wir finanzieren uns nur über Spenden und die Spenden halt der Winzirast und damit müssen wir zurechtkommen. Und es ist ein wirkliches Wunder, dass das alles möglich war. Niemals hätte ich das für möglich gehalten. Jeder hat gesagt, für psoffene Sandler kriegst du keinen Luckerten Heller und kein Mensch wird ehrenamtlich für die Gefraster was tun wollen.
Gab es für Sie irgendwann den Punkt, wo Sie gedacht haben, jetzt greift es, jetzt wird es leichter, jetzt wird es, oder ist es dann immer noch weiter arbeiten und weiter?
Es war von Anfang an mit Freude begleitet. Aha. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich es nicht der Back. Ich habe ein totales Vertrauen gehabt. Ich war vom ersten Moment an überzeugt, das mache ich. Und egal, was ich dazwischen stellt, ich glaube, das öffnet auch etwas. Ich glaube, wenn man so eine klare Entscheidung trifft, dann legt das so wie Lichtspuren. Ich habe oft das Gefühl, das Gestrüpp, das da am Anfang war, das hat sich Schritt für Schritt geöffnet und es ist unglaublich viel möglich gewesen. Und ich habe gar nicht das Gefühl, dass das ich war, sondern bin halt gegangen. Und es gab einen Moment nach einem Jahr, wo mich der Leiter der Wohnungslosenhilfe der Stadt Wien angerufen hat, der natürlich im Vorfeld auch
abgewunken
hat. Alle gesagt haben, na, sie können ja ehrenamtlich irgendwo mitarbeiten. Der hat mich angerufen und hat gesagt, wir hören nur Gutes von Ihnen und wir wollen Sie fördern. Und das war wirklich wie Öl, das mich eingehüllt hat. Und wir haben ihn dann getroffen, also eine Kollegin von mir aus dem Vorstand, und wir haben mit ihm und mit den Einrichtungen gesprochen und die ganzen Abhängigkeiten, ja, das ist klar, die haben Steuergelder und dann ist die Unabhängigkeit verloren. Mhm. Und wir haben einfach wahnsinnig geschätzt, dass wir alles alleine entscheiden können. Niemand kann uns dreinreden, wen wir aufnehmen, für wie lange wir sie aufnehmen, ob wir ein Pärchen im Bett zusammen schlafen lassen, welche Regeln wir aufstellen. Und das hat sicher auch die Freude und die Kraft vermehrt, weil die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich auch gespürt haben, Verantwortung trägt dich. Ja, und wir haben dann nach langer Zeit haben wir ihnen gesagt, also solange wir es schaffen, mit privaten Spenden wollen wir dabei bleiben. Mhm. Aber wir sind in einem guten Kontakt, also wir sind in keiner Weise. Ich glaube nur, dass wir jetzt akzeptiert und respektiert sind. Mhm. Ja, wir haben einmal von einer Frau, die zu uns gekommen ist, ich weiß nicht, das war so 1,5 Jahre, nachdem wir geöffnet haben, oder vielleicht war es sogar im ersten Jahr, eine Innsbruckerin, und die kam mit einem Hund, relativ spät, und die hat uns dann erzählt, sie war bei dieser zentralen Stelle, die in Wien Obdachlose verteilt auf die Notschlafstellen, es geht nur über die Stelle, und die haben gesagt, na, es ist nirgendwo mehr was offen und es ist nirgendwo mehr ein Platz und sie können nicht. Was, ein Hund haben sie auch dabei? Nein, ausgeschlossen. Und dann kam eine Stimme aus dem Hintergrund, was, ein Hund hat sie? Geschick sie zu den Verrückten, die Winzirasten nimmt Hunde auf. Und ich glaube, jetzt gibt es eine Stelle, wo auch Hunde, aber das weiß ich nicht so genau. Also ich will nicht niemandem Unrecht tun.
Ich finde es so tröstlich, dass ich nicht ganz verzweifeln muss, wenn ich mir Wahlergebnisse anhöre, wenn ich Ihnen zuhöre, und dass die Zivilgesellschaft, was man jetzt auch also mit der Situation der Flüchtlinge merkt, so toll ist. Wir sind wirklich eine schizophrene Gesellschaft, ja. Was ich ständig höre an schrecklichen Meldungen, und dann höre ich sie und dann merke ich, was an Hilfe für die Flüchtlinge auch passiert. Und so kann ich mit diesen Wahlergebnissen vielleicht doch noch eine Zeit lang leben. Aber es ist sehr schön, dass es sie gibt.
Danke Ihnen. Aber wir alle sind ja verantwortlich für die Wahlergebnisse. Es ist wirklich so. Ja, aber sie stellt sich nicht nur her, indem wir sagen, die anderen sollen es machen. Ich glaube wirklich, dass es um jeden Einzelnen geht. Und wir müssen die Situation konfrontieren und uns überlegen, was ist uns kostbar? Wofür stehen wir? Wie will ich leben? Und ich bin verantwortlich für mein unmittelbares Umfeld. Das wissen wir ja alle. Familie, Job, Kollegen. Es ist wirklich so einfach und gleichzeitig erst einmal, Aber es macht und es schafft so einen unglaublichen Freiraum, wenn man weiß, dass diese Verletzungen einem ja nicht wirklich treffen können. Es ist ja der die Verletzung ausübt. Und darauf nicht immer zu reagieren, ist schon unglaublich viel wert. Aber Sie machen ja alle Ihre Erfahrungen. Ich will niemanden irgendwelche Lebensweisheiten verzapfen.
Die Angst, die zurzeit auch geschürt wird mit den Flüchtlingsströmen, und es ist ja etwas, das passiert, das real passiert. Und auch der Wunsch, das soll geregelt werden. Wenn ich Ihre Worte jetzt umlege, dann würde ich mich eigentlich ermuntert fühlen, nicht den Wunsch zu haben, das soll ordentlich geregelt werden, sondern mit überlegen, in welcher Gesellschaft will ich leben, wohin sollen wir uns entwickeln und was kann ich tun dafür? Was würden Sie uns da raten? Also ohne eine Lösung oder das Ideal, aber...
Ich kann nichts Konkretes raten. Oder das Konkrete ist, sich eben dieser Frage selber zu stellen. Das kann niemand beantworten. Das, sich fragen, was ist die Qualität des Umfelds, in dem ich leben will. Und ja, ich glaube, mit Hass und gegen die anderen sein, ich meine, wenn ich mich nur erinnere, wie der Präsident Bush reagiert hat auf diese Attacke auf die beiden World Towers, was da an Hass formuliert wurde. Und ich weiß, dass natürlich Amerika und die Amerikaner im Herz getroffen wurden. Aber dem so nachgeben, ja, dieser Hass, wir werden sie bis in die letzten Löcher verfolgen und zerquetschen und ich weiß nicht, wie er sich ausgedrückt. Da habe ich gespürt, damit will ich nichts zu tun haben. Das kann nicht die Reaktion sein. Entschlossenheit und sofort sich überlegen, was kann ich tun, aber die Politik hat ja auch noch andere Möglichkeiten und wir merken ja auch, wie sie jetzt im Grunde ratlos ist. Und irgendwo habe ich das gelesen, das hat mir eingeleuchtet, so diese Grenzenlosigkeit der Machbarkeit in unserer Gesellschaft. Alles ist erlaubt, alles ist möglich, die Technik, die Wissenschaft, die Forschung. Wir haben Ungeheures geschaffen und möglich gemacht. Und ich habe das Gefühl, wir haben wahnsinnig viel nachzuholen, was wir auf der tieferen spirituellen, geistigen Ebene an Potenzial und Möglichkeiten haben und welche Kraft da auch drinnen liegt. Irgendwo wissen wir es, irgendwo haben wir Sehnsucht danach, aber das hat mich immer angetrieben, dass Unglaubliches möglich ist. Ich meine, es gibt ja Menschen, die gehen auf dem Wasser oder das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber es ist viel möglich und wenn wir uns darauf besinnen.
Sie haben vorhin auch angesprochen, dass es manchmal nicht viel braucht, um jemanden zu begleiten und das ist halt Zeit und eine freundliche Offenheit für die Bedürfnisse von uns Menschen und mir erscheint ja eben durch die technische Geschwindigkeit und die Möglichkeiten sind wir oft so entfernt von den eigenen Bedürfnissen und haben verlernt, uns selbst zu fragen und uns über die Bedürfnisse zu verbinden. Und vielleicht ist es irgendwie eine Möglichkeit, Zeit hineinzugeben, um bei sich selbst anzukommen.
So ist es. Es ist sicher die Voraussetzung, die eigenen Bedürfnisse erst einmal sich bewusst zu machen und zu ihnen zu stehen und nicht andere verantwortlich zu machen. Die Schuld immer bei den anderen suchen. Einfach die eigenen Bedürfnisse auch suchen. Wie kann ich sie stillen? Aber ja, wo
sind wir? Hier rechts gibt es dann auch nur bitte, Sie sind dann als
Nächster. Eine Frage hätte ich noch. Wie viele Leute arbeiten in Ihrem Verein, beziehungsweise wie viele Leute betreuen Sie dann in den diversen Winzi-Heimen? Und auf der anderen Seite, wo ist eigentlich dann das Ziel? Werden die Leute irgendwie in einer Form in die Gesellschaft wieder aufgenommen oder gibt es da irgendwelche konkrete Vorstellungen, weil die können ja nicht immer nur Schlafplätze haben und dort das Leben fristen.
Das ist jetzt im Grunde eine ganz lange Antwort, aber wenn ich sie kurz mache, wir haben keine konkreten Vorstellungen. Wir haben uns von Anfang an, sowohl bei der Notschlafstelle wie jetzt in dem Projekt mit den Studierenden und den ehemals Wohnungslosen, ganz bewusst gesagt, wir haben kein Ziel. Wir lassen es sich entwickeln, Erfahrungen sammeln, Begegnung ermöglichen, Wertschätzung. Es gibt so unglaublich viel, was gemacht wird, auch für die Menschen und auch für alkoholkranke Menschen und die vielen, vielen Therapien, denen sie, also die sie durchmachen können. Und das Entscheidende ist Gemeinschaft. Das Entscheidende ist die Qualität, wie begegne ich einem Menschen, wie vermittle ich Wertschätzung, wie vermittle ich Anerkennung oder überhaupt wahrgenommen werden. Einfach nur wahrgenommen werden. Die Obdachlosen auf der Straße nimmt man nicht mehr wahr oder macht einen Bogen um sie. Und es geht nicht darum, da machen wir, das tut uns gut, wenn wir dann das Gefühl haben, jetzt hat das geschafft. Was glauben Sie, wie viele den Eindruck vermitteln, sie haben es geschafft und eine Woche später, obwohl sie 8 Monate nüchtern waren, vollkommen weg. Oder sie kommen aus der Therapie in Ips und sagen schon, ne, der erste Weg war ins Gasthaus. Und die Therapeuten in Ips haben gesagt, na, ein Alkoholiker wird nie frei von Alkohol. Und in der WG, die wir haben, diese Winzirast-WG, wo 6 alkoholkranke, schwer alkoholkranke Menschen zusammenleben, wie in einer Familie, die sie meistens nicht erlebt haben, kaufen ein zusammen und kochen. Da gibt es nur ein solches Beispiel. Das war für uns das Beispiel, das wir uns genommen haben. Die haben jetzt 10 Jahre gefeiert und sie haben 100% keinen Rückfall. Und das glaubt einfach niemand, dass das möglich ist. Aber es braucht unglaubliche Zuwendungen. Den Menschen das Gefühl der Zugehörigkeit. Die haben viele vielleicht nie diese Geborgenheit von der Geburt an. Ich gehöre zu denen dazu. Viele Menschen erleben das nie. Viele Menschen erleben es und es hält nicht genug. Aber das ist das, worauf wir uns ausrichten. Wir sind auch keine gelernten Sozialarbeiter. Sie haben gefragt, wie viele. Ich will jetzt keine Zahlen nennen. Wissen Sie, wir machen auch keine Statistiken. Wir sagen, was soll man Statistiken machen? Das ist viel Papier, viel Zeit. Wir tun, was zu tun ist. Wir sagen, wir tun nichts anderes. Tun, was zu tun ist, das ist nichts Besonderes. Es gibt natürlich welche, die in ihr normales Leben zurückfinden. Von vielen wissen wir es nicht. Die verlassen uns und ich höre nie wieder was. Oder plötzlich taucht einer auf und sagt, wie geht's Ihnen? Ich habe sie im Fernsehen gesehen. Aber ich kann Ihnen wirklich versichern, allein die Atmosphäre in unserer Notschlafstelle ist erstaunlich, weil wir fast nicht Gewalt haben und weil wir kaum Regeln haben. Und die Menschen merken im Grunde nur, dass wir sie ernst nehmen und wir wollen ernst genommen werden. Und ab 10 Uhr abends ist Ruhe, totale Ruhe.
Das heißt,
außer einer schnarcht mal, dann kommen sie in der Nacht und wecken uns auf und sagen, haben Sie nicht was, der schnarcht so laut.
Das heißt, eines der Ziele, wenn man die überhaupt so formulieren will, ist das Wahrnehmen der Grundbedürfnisse. Grundbedürfnisse wie Zugehörigkeit und Ruhe und Erholung. Beziehung. Und Beziehung.
Es ist wirklich, aber Sie wollten
noch was. Genau.
Ja, Sie haben ja schon einiges vorweggenommen jetzt. Ich vermute, ich muss mir das Buch kaufen, einfach um ganz durchzublicken. Wenn ich am Domplatz diesen Konstantin Wecker höre und sehe, wie viele Menschen sich hingezogen fühlen zu ihm, er schreibt wunderschöne Lieder, Texte, oder wenn ich den Hubert van Goysen höre und in ihm merke, wie impulsiv und wie anstrengend das ist, das Gefühl zu beherrschen, oder diesen Jean Ziegler höre, wie er fast explodiert, im Angesicht dieser Ungerechtigkeit auf dieser Welt, dann verwundert mich, dass Sie in so einer Zartheit, Sie sind ja auch ausgeliefert diesen Ungerechtigkeiten, diesen Schweinereien und dieser Schieflage, mich wundert es, wie Sie das ausdrücken können. Und wenn ich mich zurückerinnere, die Axel Korte-Sendung Schalldämpfer war doch aus meiner Sicht geprägt dadurch, dass er brandaktuelle Themen auf eine Art und Weise uns zu Gehör gebracht hat, das nicht geprägt war von Derbheit, Brutalität, von von brutalen Worten, sondern das war auch in einer Zartheit. Haben Sie sich von Axel da etwas abgeschaut? Ist das Ihr Natur? Ist das, Sie haben, oder umgekehrt wahrscheinlich, ja. Wie ist das zustande gekommen? Wie ist das gelaufen? Okay. Und ganz zum Schluss hätte ich ganz gern, wenn Sie mir diesen Satz, man muss auf dem Grund gewesen sein, um diesen Satz genau vollenden könnten.
Also ich habe 30 Jahre mit diesem Menschen gelebt. Und ich glaube, da färbt der eine auf den anderen ab. Aber ich habe natürlich immer gespürt, wie er drum ringt, das auszudrücken, was für ihn natürlich auch ganz wesentlich war. Und wie er auch darunter gelitten hat, dass er das vielleicht nicht immer... Er hat es halt in seiner kreativen Arbeit zum Ausdruck gebracht. Und ich finde, seine Filme zeugen davon. Es ist nicht nur der Schalldämpfer. Es sind wirklich die Filme in jedem Detail für mich. Da könnte ich am ehesten noch heulen, weil das so viel von ihm aussagt. Und das war es immer. Und man muss auf dem Grund gewesen sein, nein, den will ich nicht vollenden. Den soll sich jeder selber zu Ende denken, weil für jeden bedeutet es auch was anderes. Und darum habe ich mich auch bemüht in dem Buch und wurde da sehr unterstützt von der Jacqueline Kornmüller, die Dinge nicht oder die Erfahrungen nicht zu zerreden und keine Anweisungen fürs Leben zu geben, sondern ja, weiß nicht, jeder kann sich das rausholen und wenn es Mut macht, dann freut es mich sehr. Ja, aber das ist nicht meins. Ich bin auch nie zu Demonstrationen gegangen und es geht mir auch nicht gut. Beim Kürzen in Wecker geht es mir gut. Ich finde, der findet wunderbare Worte und die Musik macht es ja auch. Aber wenn ich so Aggression merke, halte ich mich zurück. Aber das ist, Aggression, da ist Gewalt. Der Gandhi, weiß ich nicht, wie der war. Vielleicht hat er auch Aggression gehabt, aber der hat schon die gewaltlose Form gewählt. Und ich glaube, dass es so gehen muss. Aber glauben Sie nicht, dass ich nicht auch gewalttätig bin. Also ich bin laut und ich verschaffe mir Gehör und ich kann gut Grenzen setzen. Das halte ich für unabdingbar. Aber was ich den Mitarbeitern immer wieder sage, ist, dass es ganz entscheidend ist in der Begegnung und in diesen Abend- und Nachtdiensten, die wir da zubringen, dass wir nicht so viel Regeln brauchen, aber dass der Mensch Klarheitsstruktur ausstrahlt und danach richtet sich das Gegenüber. Da braucht man nicht so viele Regeln. Also wir arbeiten ganz wenig mit Sanktionen. Also wenn eine der drei Grundregeln, keine Gewalt, kein Rauchen in den Schlafräumen und kein Spritzen von Drogen, wenn dagegen verstoßen wird, dann ist das Hausverbot. Auch da gibt es Ausnahmen. Aber ansonsten, ich glaube, es ist das Vorbild und das macht uns so viel Freude. Die Mitarbeiter und die Notschlafstelle, die Arbeit in der Notschlafstelle ist für mich immer noch das Herzstück und die will ich auch nicht missen.
Ich möchte mich da noch kurz anschließen und zwar dieses nach innen hören, um aus der Mitte heraus agieren können in der eigenen Dynamik, ist weniger gehetzt, weniger getrieben von Emotionen, die mich abtrennen von meinen Bedürfnissen. Das ist mir jetzt ein Bedürfnis gewesen, das nur zu sagen. Also Revolution, auf die Barrikaden zu springen und jetzt los. Wenn das eigene Bedürfnis da ist, nach innen zu hören und aus der Mitte heraus zu agieren, ergibt es sich von selbst leisere Worte oder die Worte, die angebracht sind, aus der Mitte heraus zu wählen und nicht mitzurufen oder mitzulaufen. Da hinten wäre noch eine Frage. Ja.
Frau Korti, ich denke, Sie haben es eh schon. Ah ja, ich denke, Sie haben schon beantwortet mit den drei Grundregeln meine Frage, der Alkohol. Also den habe ich nicht dabei gehört. Also Sie haben gesagt, Drogen, Rauchen in den Schlafsälen und keine Gewalt. Also der Alkohol ist offenbar
erlaubt.
Erlaubt, ja. Okay.
Alkohol ist erlaubt, Bierdose, Wein, keine harten Getränke. Aber manchmal tun sie es trotzdem, wir sehen es nicht. Da sehe ich dann nur die kleinen leeren Flaschen. Wodka oder so, aber irgendwann kommen wir drauf. Es
ist auch das Vorbild oder so.
Das Mikro. Ich glaube, Sie merken einfach, ja, nein, ich will das jetzt nicht zu sehr ausbreiten. Ja. Ich glaube, es ist meins auf die Weise und es braucht natürlich schon Revolutionäre auch. Das gibt schon harte Worte auch von Menschen. Ich weiß nicht, die ganze Theologie der Befreiung, ich glaube, die haben schon gewusst, wovon die Rede ist. Oder ich meine, Revolutionen haben viel bewirkt in der Vergangenheit. Mhm. Aber es muss das und das geben. Ja?
Das gibt es noch hier hinten?
Ich hätte noch kurz eine Frage. Sie haben gesagt, Sie praktizieren selbst Zen-Meditation. Ist das Ihr persönlicher Zugang, der für Sie wichtig ist, um dieses gesellschaftliche Engagement durchzutragen? Oder hat das auch in der Gruppe irgendeine Relevanz? Also tun Sie da gemeinsam praktizieren oder gemeinsam meditieren? Oder ist das nur Ihr individueller Zugang? Das hätte mich noch interessiert.
Nein, das machen wir nicht gemeinsam. Wie ich begonnen habe mit diesem Engagement, war das auch eine ganz klare Entscheidung, dass ich das nicht erwarten kann. Ich habe ja vorher Menschen begleitet und auch Seminare gegeben mit Leibarbeit und auch mit Meditation. Und wie dann in mir der Druck so stark wurde, dass ich nach außen gehen will, dass ich etwas tun will, aus diesem tiefen Erfahrung der Verbundenheit, da war mir klar, dass ich nicht missionieren will und niemanden Anleitung geben will mehr. Es kommen kleine Elemente rein. Also für mich ist ganz wichtig, in Teambesprechungen einen Moment herzustellen, wo ich meistens eine kleine Geschichte vorlese oder nur einen Satz, der aber nicht nur aus dem Zen kommt, sondern der kommt aus dem Weisheitsschatz der Menschheit. Aber wo wir alle so einen Moment auch noch eine andere Ebene erleben, damit wir wissen, wenn wir über die Menschen reden, in Teambesprechungen, dass es dann nicht darum geht, irgendwie Menschen zu zerpflücken oder über sie zu urteilen, sondern dass uns allen wieder bewusst wird, warum wir das eigentlich tun. Und dass einfach der Grundrespekt bleibt und dass der Raum größer gemacht wird.
Gibt es da hinten? Sonst reiche ich das Mikro.
Danke. Ich hätte noch gern gewusst, welche Rolle der Herr Hans-Peter Haselsteiner spielt im Zusammenhang mit Vinci, Rast und so weiter.
Das steht tatsächlich im Buch drinnen. Und er spielt eine wichtige Rolle, weil in einem ganz entscheidenden Moment, als ich auf die Suche gegangen bin in dem Haus, das wir kaufen konnten durch einen anderen Sponsor zu Beginn, wo das Erdgeschoss frei war und wir die Notschlafstelle errichten konnten und damit begonnen haben. Und dann wurden Wohnungen frei und ich bin auf die Suche gegangen, ob ich nicht diese Wohnungen irgendwie günstig renovieren lassen kann. Und da wurde mir durch eine Bekannte sozusagen die Tür zum Hans-Peter Haselsteiner geöffnet und das gehört zu den wirklich wahnsinnig beglückenden Momenten, dem zu begegnen, zu der Klarheit, zu der Ruhe, die er ausgestrahlt hat, zum Zuhören. Er hat mich nicht einmal unterbrochen, Er wollte wissen, warum ich da bin. Und ich habe eine Viertelstunde geredet. Und er hat gesagt, das gefällt mir, das mache ich. Und dann zu erleben, dass er das gemacht hat. Nicht wenn und aber und rufen Sie wieder an und vielleicht und ich muss das noch checken. Das mache ich. Und er hat in 9 Monaten das ganze Haus renoviert, vom waschelnassen Keller 2 Stockwerke aufgesetzt, einen Lift gebaut und mit einer unglaublichen Großzügigkeit und Entscheidungsklarheit. Ja, das sind, und das war noch dazu in einem Moment, wo wir in einer ganz schwierigen Situation waren, weil es innerhalb des Vereins zu den mir vorausgesagten Schwierigkeiten gekommen ist und alle gesagt haben, ich fliege davon und ich habe den Boden unter den Füßen verloren und was haben sie noch gesagt? Die Gründerenergie ist eine andere Energie als die Durchführungsenergie. Und, gut, und dann plötzlich kam diese Zusage und damit waren alle Zweifel und Attacken aufgelöst. War schön.
Da rückwärts ist noch eine Frage.
Inwieweit ist Religion und Jesus Christus für Sie Antriebskraft oder Vorbild? Weil die Worte, die Sie sprechen, die könnten auch von ihm sein.
Ich bin, das verdanke ich auch meiner Mutter, Herkunft, einfach selbstverständlich in einer authentischen Religiosität aufgewachsen. Das war keine Frage. Es war natürlich auch die Zeit damals, dass man jeden Sonntag in die Kirche gegangen ist und in der Schule über die Predigt erzählen musste. Und nein, es war authentisch von meiner Mutter, auch ihr Glaube, dass der Vater zurückkommt. Und ich habe das ja gerade vorgelesen, dass ich so sicher war, er kommt. Er ist nicht gekommen, er wurde nicht gefunden. Wir haben unterschiedliche Meldungen über sein Ende, aber ziemlich schlimm. Nein, meine Mutter hat auch gerungen um den Glauben, aber sie war immer verzweifelt, dass die Kirche den Glauben so vermittelt, wie sie es vermittelt. Sie hat immer ihre eigenen Verkünder gefunden, die ich weiß nicht, kann ich nicht fortschrittlich nennen, aber die sich vielleicht berufen haben auf die Botschaft Jesu. Ja, sie hat gesagt, die Kirche verunglimpft die Botschaft, die macht aus diesem Jesus eine Institution. Und er hat was ganz anderes gemeint, bis zu Briefen, die sie dem Erzbischof und Kardinal geschrieben hat. Und also dadurch bin ich nicht... Ich bin dadurch nicht in Zweifel gekommen. In Zweifel bin ich dann durch meine Krise gekommen. Da habe ich alles in Frage gestellt und dann bin ich halt über meine eigenen Grabungsarbeiten. Ich bin mit Sicherheit ein religiöser Mensch, aber ich gehöre auch der katholischen Kirche noch an, bin nicht ausgetreten, weil da bin ich hineingeboren und das ist in einer gewissen Weise ein Zuhause, aber es stört mich nicht mehr, wenn ich die falschen Messages bekomme. Es geht mich da nichts an.
Noch eine letzte. Nein. Dann bin ich jetzt in meiner Funktion, noch die nächste Veranstaltung anzukündigen, und zwar am Donnerstag, den 12. November um 19 Uhr. Da geht es um Solidarität als Übersetzung. Überlegungen zum Refug Protest Camp Vienna. Monika Mogre und im Gespräch mit Marie Hedwig Hartig. Und am 14. November um 10.30 Uhr im Kepler Salon Kunst, und zwar Klangreden Nummer 3. Wenn Sie Informationen über das Programm des Kepler Salons zugesandt bekommen möchten, können Sie sich gerne in der Liste, in der schon erwähnten
Gäste, des Gästebuchs eintragen und dann bekommen Sie auch das postalische Quartalsprogramm, wenn Sie die Adresse dazu schreiben und bei der E-Mail-Adresse den 14-tägigen Newsletter. Auch an dieser Stelle möchte ich nochmal auf den Büchertisch hinten verweisen, an dem Sie dieses wunderbare Buch erstehen können. Frau Korte hat sich bereit erklärt, auch sich Zeit zu nehmen, um Widmungen zu schreiben. Und ich möchte mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken für diese schöne Zeit, die Sie uns hier schenken.
Einige wenige Flyers mitgebracht. Wenn jemand Interesse hat, das sind einfach unsere Einrichtungen ganz kurz beschrieben. Wenn jemand Interesse hat, nehmen Sie sich es einfach mit. Okay. Vielen, vielen Dank für so viel Aufmerksamkeit und Ausdauer.
Dankeschön. Auf Wiedersehen.